fair. Das ist nicht fair. Das ist ungerecht. Ja, also als Lehrer an der Schule, als ich noch Lehrer in der Schule war, da war das, glaube ich, der meistgesagte Satz von Schülerinnen und Schülern. Das ist nicht fair. Und ich sage euch was, Recht hatten sie. In den meisten Fällen oder in vielen Fällen hatten sie Recht. Ich zitiere mal einen x-beliebigen Juristen. Ihr könnt hier viele Juristen zitieren, die dasselbe sagen. Ich zitiere: Wir wissen alle, dass wenn die Gerichte Recht sprechen, ein Urteil fällen, der Gerechtigkeit nicht immer Genüge getan wird. Absolute Gerechtigkeit im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Gerechtigkeit ist nur ein Wort. Recht bedeutet demgemäß auch nicht etwa, dass gesetzliche Vorschriften für sich in Anspruch nehmen, gerecht zu sein. Recht bedeutet nur, dass in unserem Lebensraum Regeln existieren, die für alle Personen, die sich in diesem Lebensraum aufhalten, gleichermaßen gelten. Absolute Gerechtigkeit im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Recht bedeutet nicht, dass gesetzliche Vorschriften für sich in Anspruch nehmen, gerecht zu sein. Das ist nochmal der Kern dieser Aussage. Und dabei wünschen wir uns doch alle so sehr Gerechtigkeit von ganzem Herzen, oder? Und das ist auch klar, warum wir uns das wünschen. Es heißt so schön, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Er hat noch viel andere Dinge in unser Herz gelegt, weil wir nämlich zu seinem Bilde geschaffen sind. So heißt es im 1. Mose. Wir sind zu seinem Bild geschaffen und er ist Gerechtigkeit. Und daher kommt unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir möchten Gerechtigkeit in unserem persönlichen Umfeld. Wir möchten Gerechtigkeit an unserem Arbeitsplatz. Wir möchten Gerechtigkeit in der Welt. In der Ukraine möchten wir Gerechtigkeit. In Russland möchten wir Gerechtigkeit. Im Iran, im Sudan. In unserem kleinen Leben. Doch wir schaffen es nicht immer. Oft nicht. Wir als Menschen können Gerechtigkeit nicht garantieren. Wir können sie nicht gewährleisten. Ein sehr profanes Beispiel aus meinem früheren Arbeitsumfeld, Schule. Da halten zwei Schüler ein Referat und die kriegen eine 2, beide. Und dann sagen die Schüler mit Recht, also nicht die, die das Referat hielten, sondern die Mitschüler, die sagen, nee, der eine war doch da in dem Punkt besser als der andere. Ansonsten waren sie etwa gleich, aber in dem einen Punkt, vielleicht noch in dem anderen, war der besser als der andere. Und der kriegt auch eine 2, das ist nicht fair. Ja, das liegt aber nicht an dem Lehrer in dem Falle, sondern das liegt am System, nämlich am Notensystem. Wir haben 6 Noten und es gibt ein schlechtere Zweien und es gibt bessere Zweien. Jede Note hat ein Spektrum und das wird der Gerechtigkeit oder der Anforderung der Gerechtigkeit nicht immer gerecht. Auf dem Zeugnis steht nicht 2 minus oder 2 plus, da steht einfach 2. Ja. Nur um zu zeigen, wie Gerechtigkeit manchmal leidet, auch im Kleinen. Aber es gibt nur einen überhaupt, der vollkommen gerecht ist. Das ist unser Schöpfer. Er ist die Gerechtigkeit in Person. Und er ist der Einzige im ganzen Kosmos, im ganzen Universum, in der ganzen unsichtbaren Welt, der vollkommene Gerechtigkeit schon immer auf sich vereinigt hat. Wir schauen uns mal ein paar Bibelstellen dazu an. Achso, das ist nicht an. So. Ihr müsst jetzt nicht alle durchlesen, sondern ich gehe da mal durch, nicht in der Reihenfolge. Es ist so, das Wichtigste ist, Gott ist vom Wesen her gerecht. Sein Wesen, das bedeutet, sein Wesen ist ohne Fehl und Tadel. Er ist vollkommen rein. Da ist kein Schatten. Da ist nichts Falsches, nichts Böses. Da sind keine falschen Motive. Da sind nur reine Gedanken. Da sind nur wahre Gedanken. Da sind nur gerechte Gedanken. Kann man sich das vorstellen? Deshalb heißt es da, treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und fromm ist er. Und jetzt, und das hat Konsequenzen, wenn das Wesen ganz ohne Schatten ist, dann hat das Konsequenzen für die anderen Bereiche des Lebens. Nämlich, dann sind auch seine Gebote, seine Bestimmungen, seine Satzungen, die sind alle gerecht, die sind alle gut, die haben nichts Böses, da gibt es keine Relativierung. All seine Gebote. Wenn ihr in die Bibel hineinschaut und lest die Gebote und Bestimmungen und Satzungen Gottes, dann werdet ihr konfrontiert mit absoluter Gerechtigkeit. Und nicht nur seine Bestimmungen und seine Satzungen sind absolut gerecht, sondern natürlich dann auch, was er tut. Seine Handlungen sind alle vollkommen gerecht. Was er mit dir tut in deinem Leben, was er mit der Welt tut, was er mit seinen Jüngern tut, da ist alles ohne Schatten. Alle Strafen, die er verhängt, sind gerecht. Alle Gerichte, mit denen er die Völker richtet, mit denen er Israel gerichtet hat, mit denen er die Völker richtet und richten wird, sie sind allesamt vollkommen gerecht. Da ist nichts, was man einwenden kann. Deshalb heißt es im Psalm 18,10, die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Seine Werke sind unsträflich, denn alles, was er tut, das ist Recht. Also auch die Richtersprüche. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Und noch etwas, es steht jetzt hier nicht da, aber das ist auch ein Aspekt der Gerechtigkeit Gottes. Gott bricht niemals einen Bund. Gott bricht niemals einen Vertrag. Gott steht immer zu seinen Verheißungen. Er wird alle seine Verheißungen wahrmachen. Er bricht auch seinen Bund mit Israel nicht. Das lesen wir in Römer 11. Dass er Israel nicht verworfen hat. Er bricht niemals einen Bund. Kein Versprechen, keine Verheißungen, die er bricht. Er steht zu seinem Wort. Ich zitiere mal 4. Mose 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Was bedeutet das für uns, dass Gott so vollkommen gerecht ist? Was bedeutet das für uns? Wenn es in deinem Leben etwas gibt, was du nicht verstehst, Wenn es auf der Welt etwas gibt, was du nicht verstehst, und ich nehme mal an, da kann jeder dann etwas zu sagen. Wenn es so etwas gibt, was du nicht verstehst, wenn du aber gleichzeitig glaubst, dass die Bibel Wahrheit ist und gleichzeitig glaubst, dass Gott die Wahrheit spricht und er vollkommen gerecht ist, dann darfst du, ja, dann musst du vor ihm stille werden. Dann musst du vor ihm deinen Frieden mit all diesen Dingen haben und machen. Das bedeutet nicht, dass du das Böse nicht böse nennen sollst. Das bedeutet nicht, dass du Dinge nicht beurteilen sollst. Gott hat uns das gegeben. Das bedeutet das nicht, dass du nicht für das Gute einstehen sollst. Es ist ein Aspekt in deiner Beziehung zu Gott. Wenn du vor ihn trittst, entsetze dich nicht. Hadere nicht. Komme vor ihm zum Frieden. Sei vor ihm stille. Warum? Weil er keinen Schatten hat, weil alle seine Werke unsträflich sind, weil alles, was er tut, recht ist, weil alle seine Bestimmungen gerecht sind, weil er von seinem Wesen her die vollkommene Gerechtigkeit ist. Glaubst du das? Dann werd stille vor ihm. Soweit die Gerechtigkeit Gottes, da kann man jetzt natürlich viel mehr drüber sagen, aber ihr habt schon am Thema gesehen, die Gerechtigkeit Gottes und des Menschen. Gibt es eine Gerechtigkeit bei Menschen? Warum sprechen wir überhaupt darüber, Gerechtigkeit bei Menschen? Ist das nicht überflüssig? Warum sollten wir darüber sprechen, wenn vielleicht der Mensch sowieso nicht gerecht ist? Ich sage euch warum, weil die Bibel davon spricht. Und das heißt, Gott spricht davon. Und ich gebe euch drei Beispiele für die Gerechtigkeit des Menschen. Erstes Beispiel Noah, zweites Beispiel Hiob und drittes Beispiel Cornelius. Beginnen wir mit Noah. 1. Mose 6. Und Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Ich lese nochmal. Und Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Die Gerechtigkeit des Noah hat zwei Seiten. Wie auf einer Münze. Da sind zwei Seiten. Die bilden eine Einheit. Die eine Seite ist, ihr lest es da, Noah wandelte mit Gott. Der hatte eine Beziehung zu Gott, eine gute Beziehung zu Gott. Eine Beziehung des Gehorsams, eine Beziehung der Anerkennung Gottes. Der wandelte mit ihm, das heißt, ja, Gott war ihm nahe. Und das rechnete ihm Gott an zur Gerechtigkeit, wie wir das auch bei Abraham hören. Er glaubte Gott und das rechnete Gott dem Abraham an als Gerechtigkeit. Hier schwingt also etwas mit, wenn wir lesen, Noah, ein gerechter Mann. Er war gerecht in den Augen Gottes, weil Gott ihm die Gerechtigkeit zurechnete. Das ist die eine Seite der Medaille. Jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Der Noah hatte auch eine relative Gerechtigkeit. So will ich das mal ausdrücken. Er hatte eine Gerechtigkeit, wenn man ihn vergleicht mit anderen Menschen. Die Gesellschaft, seine Generation zu seiner Zeit, die war völlig dekadent, völlig böse, völlig gottlos. Und verglichen mit seiner Generation. Und dann müssen wir genau in den Bibelvers reingucken. Ist Noah ein gerechter Mann? Und jetzt kommt's. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Gott, die Bibel, vergleicht den Noah hier mit seinen Zeitgenossen. Und da hatte er eine, ich sag's mal so, relative Gerechtigkeit, wenn man ihn mit diesen Zeitgenossen verglich. Und wisst ihr, was interessant ist? Die Bibel spricht positiv darüber. Die sagt nicht, naja, der Noah, die Gesellschaft war ja sowieso dahin. Und der Noah, der war so blinder, ein Einäugiger unter den Blinden oder was. Nein, die Bibel spricht hier positiv von Noah. Er war ein gerechter Mann. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Das ist etwas Positives, was hier geäußert wird. Und es wird noch deutlicher, wenn wir, ich denke, es wird noch deutlicher, wenn wir den nächsten Mann uns vornehmen, nämlich Hiob. Entschuldigung, ich muss doch noch mal zurück. Ich hatte ja gesagt, relative Gerechtigkeit. Und eins habe ich eben vernachlässigt. Den ersten Vers. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Hey, wieso brauchte er Gnade? Er war doch gerecht und untadelig. Nein, für Gott reicht es nicht. Noah war ein sündiger Mensch wie du und ich. Er braucht Gnade. Das heißt, was ist verantwortlich dafür, wer oder was, dass er gerettet wurde durch die Flut hindurch? Es war Gnade. Gott hat ihn gerettet aus Gnade. Er hatte sich diese Rettung nicht verdient. Gnade ist ein Wort, das darauf hinweist, dass wir etwas ohne Verdienst gewinnen. Ohne Verdienst wird uns etwas zuerkannt, wird uns etwas geschenkt. Er brauchte Gottes Gnade, obwohl er ein gerechter und untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen war. Ohne Gnade Gottes wäre er auch in der Sintflut wie alle anderen dahingerafft worden. Das war noch wichtig zu sagen. Ähnliches finden wir jetzt bei Hiob. Da sprach der Herr, Gott redet selbst über Hiob, ja? Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann. Gott spricht hier selbst. Er spricht positiv über Hiob. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann. Und jetzt beachtet wieder, womit vergleicht Gott Hiob? Womit vergleicht er ihn? Mit seinesgleichen. Er vergleicht ihn mit seinesgleichen. Er vergleicht ihn mit den anderen Menschen auf Erden. Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Und deshalb ist auch Noah jemand, der, deshalb ist auch Hiob jemand, der Gnade braucht. Absolut. Und er erkennt das Gott sei Dank selbst nachher, der Hiob, nachdem er mit Gott schwer gehadert hat, ihn sozusagen mit ihm gerechtet hat. Da spricht nämlich der Hiob in Kapitel 42, für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Darum spreche ich mich schuldig, in tue Buße, in Staub und Asche. Dieser gerechte Mann, der untadelig war unter seinen Zeitgenossen, der bekennt hier, was ich geredet habe, verstehe ich nicht. Ich spreche mich schuldig, in tue Buße, in Staub und Asche. Das nächste Beispiel, Cornelius aus dem Neuen Testament. Der wird beschrieben mit, der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Da noch einer, der eine Beziehung zu Gott hatte. Cornelius, kein Jude, ein Heide, aber ein Freund der Juden, ein Freund des Gesetzes. Der war fromm und gottesfürchtig. Wir würden sagen, der war mildtätig und fromm. Das ist das, was der Vers hier sagt. Und es wird nicht gesagt, woher das kam. Ich glaube, es kam natürlich aus seiner Beziehung zu Gott, aus seiner Beziehung zum Wort, zum Gesetz, aus seiner Liebe zum Gesetz. Hat er auch gute Werke getan? War er mildtätig? Und was hören wir dann? Was passiert mit diesem Cornelius? Der Petrus wird zu ihm geschickt. Und warum wird der Petrus zu ihm geschickt? Damit er ihm das Evangelium sagt. Das Evangelium von der Rettung durch das Blut Christi. Damit er ihm etwas sagt über die Vergebung. Cornelius brauchte auch, trotz dem, was dort gesagt ist, er brauchte Rettung, er brauchte Vergebung, er brauchte Sündenerkenntnis. Deswegen schickte Gott den Petrus zum Cornelius, um ihm dies mitzuteilen. Gott hat gesehen, dass Cornelius ein gottesfürchtiger, frommer Mann war. Aber das deutet nicht auf den Verdienst hin, den Cornelius hatte. Gnade bleibt Gnade. Auch er brauchte die Gnade, wie Hiob und wie Noah. Der nächste Punkt ist die Gerechtigkeit des Menschen im Licht Gottes. Hier etwas gesprochen auch von der relativen Gerechtigkeit, die Menschen haben durchaus, die aber nicht reicht. Im Lichte Gottes betrachtet sind sowohl Hiob als auch Cornelius, als auch Noah, als auch jeder einzelne von uns. Völlig defizitär. Unsere Gerechtigkeit reicht nicht aus für Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das Experiment kennt, wenn du eine brennende Kerze hast und hältst sie in ein strahlendes Sonnenlicht. Was passiert mit der Kerze? Die wirft einen Schatten. Das passiert auch, wenn du mit der Taschenlampe gegen die Kerze leuchtest. Sie wirft einen Schatten. So werfen wir einen Schatten, wenn wir ins Licht Gottes gestellt werden. Wenn unsere Gerechtigkeit verglichen wird mit der Gerechtigkeit Gottes, wenn wir in die Nähe Gottes kommen, dann ruft Jesaja aus, weh mir, ich vergehe. Dann wirft unser Licht, das ja ein Licht ist, wenn du die Sonne mal ausknipst und die Taschenlampe ausknipst, das ist ja durchaus ein Licht, dann wird unser Licht zum Schatten, ja, es wird zur Finsternis. Wir können vor Gott nicht bestehen. Es gibt einen Tennisverein in Bad Godesberg, der heißt Grün-Weiß. Grün-Weiß Godesberg. Tennisclub. Und in jeder Tennisclub hat eine Rangliste. Ich habe auch mal Tennis gespielt, deshalb habe ich jetzt das Beispiel hier. Jeder Club hat eine Rangliste. Und die Nummer 1 der Rangliste von Grün-Weiß Godesberg spielt echt gutes Tennis. Kannst du loben. Kannst du sagen, wow, tolles Tennis. Hey, boah, die Rückhand ist super. Lässt du die Nummer 1 von Grün-Weiß Godesberg antreten gegen den Djokovic, das ist die Nummer 1 der Herrenweltrangliste im Tennis, dann wird diese Nummer 1 von Grün-Weiß-Godesberg aussehen wie ein blutiger Anfänger. Der wird vom Platz gefegt, ehe er es sich versehen hat. Wenn du in das Licht Gottes gestellt wirst oder irgendjemand, dann zerkrümelt deine Gerechtigkeit. Sie wird verwehen wie ein Rauch im Wind. Sie wird sich in Luft auflösen. Du wirst vom Platz gefegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet, ich gebe euch mal Bibelverse, die stehen ja da. Denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Das ist genau das, was ich gerade geschildert habe, wovon die Bibel spricht. Das ist genau das. Denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Genau das meint die Bibel. Mit dem, was ich eben versucht habe, so darzustellen und zu erläutern. Das bedeutet, deine Gerechtigkeit reicht nicht für eine Beziehung zu Gott. Sie reicht nicht, um Gottes Freund zu sein. Sie reicht nicht, um ihm nahe zu sein. Sie reicht nicht für das ewige Leben. Sie reicht nicht für die Nachfolge Christi. Sie reicht nicht für die Früchte des Geistes. Für all diese Dinge reicht deine Gerechtigkeit nicht. Du wirst einen Schatten werfen, wenn du ins Licht Gottes trittst. Ich komme mal zu Jesus, der das auch sehr deutlich gemacht hat, in der Geschichte mit dem reichen Jüngling. Da kommt der reiche Jüngling und sagt: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Das Erste, was Jesus ihm zu sagen hat: Was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Es war natürlich auch versteckter Hinweis für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus war ja Gottes Sohn. Ja, er war auch gut. Ja, aber Jesus sagt ihm: Wer ist gut außer Gott? Ja, es ist genau das, was ihr da lest. Wer ist gut außer Gott? Niemand. Wenn du ins Licht Gottes gestellt wirst, bist du nicht mehr gut. Und dann sagt ihm Jesus: Okay, halte die Gebote. Ja, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen, sollst nicht falsches Zeugnis reden, sollst nicht morden und so weiter und so weiter. All die Gebote der zweiten Tafel, die Gebote, die das Leben unter uns Mitmenschen bestimmen. Und dann sagt er tatsächlich: Das habe ich von Jugend auf gehalten. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Das ist denkbar. Ich glaube, soll ich sagen, warum ich das glaube? Weil Jesus dann ihn ansah und gewann ihn lieb. Es heißt darauf: Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Der hat niemanden umgebracht. Der hat vielleicht immer zumindest nicht die Unwahrheit gesagt. Der hat nach dem Gesetz des Mose sich äußerlich so verhalten, dass er seine Eltern geehrt hat. Der hat nie mal was geklaut. Also ich habe auch noch nichts geklaut und habe noch keinen umgebracht. Also ich trau dem Menschen das zu, dass er tatsächlich das gehalten hat. Aber das sind das Das ist nach außen hin gedacht. Ja, das ist nach außen hin. Das ist auf der Handlungsebene. Und deshalb musste Jesus ihm etwas anderes aufzeigen, nämlich das, was in seinem Herzen wirklich war. Jesus ist da ganz lieb und ganz freundlich. Er gewann ihn lieb. Ich glaube, Jesus fand das gut, dass er die Gebote gehalten hatte. Aber er sagt, eines fehlt dir noch, so untertrieben, ja. Und er zeigte ihm auf, was in seinem Herzen ist. Geh hin und verkauf alles, was du hast und spende den Erlös den Armen. Das ist kein allgemeines Gesetz für uns. Er hat ihm aufgezeigt, dass er, der reiche Jüngling, seinen Besitz mehr liebte als das ewige Leben. Ja, er kam ja vorher zu Gott und zu Jesus und hat gesagt, wie kann ich das ewige Leben haben? Und dann hat Jesus ihm gesagt, da, tu dies und jenes und jenes. Und hier wird ihm klar, ich liebe meinen Reichtum mehr als das ewige Leben. Ich liebe ihn mehr als Gott. Ich liebe ihn mehr als meine Mitmenschen. Ich bin abhängig von deinem Besitz. Und er ging traurig fort. Gott hat ihm aufgemacht, was in seinem Herzen war. Und dass er Erlösung braucht, Rettung, Vergebung, obwohl er vielleicht die Gebote, die Jesus ihm nannte, alle gehalten hat. Gott schaut das Herz an. Und im 1. Mose 8, 21, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Gott schaut das Herz an. Jesus hat das Herz angeschaut. Und deshalb brauchen wir alle Erlösung und deshalb sind wir alle in Gottes Augen nicht gerecht. Und deshalb kann niemand vor Gott gerecht sein. Auch nicht einer. Und deshalb ist niemand gut, auch nicht einer. Deshalb stimmt das. So, die Frage, die jetzt zu stellen ist und die die Jünger stellen. Helen hat es gelesen. Wer kann dann denn überhaupt gerecht werden? Jesus hat auch noch sich schön pointiert gesagt, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Wow! Jesus, wie kannst du sowas sagen? Wer kann dann gerettet werden? Das ist die logische Frage. Ich hoffe, ihr stellt euch diese logische Frage. Wer kann dann vor Gott bestehen? Gott sagt, vor den Menschen habt ihr keine Chance. Bei den Menschen habt ihr keine Chance. Bei den Menschen geht das nicht. Aber für Gott ist es möglich. Und wie macht Gott das? Wisst ihr, was er macht? Er zieht uns den Mantel der Gerechtigkeit an. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Mich, dem Glaubenden, den Gläubigen an Christus. Er hat mir Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Da könnte man sagen, naja, das ist ja nur ein Mantel. Das ist ein frommer Mantel. Nein. Verzeiht mir ein ganz banales Beispiel, eine ganz banale Illustration. wenn du Fleisch marinierst. Dann schüttest du die Marinade auf das Fleisch oder du wälzt das Fleisch in der Marinade. Und was passiert dann? Die Marinade durchzieht das Fleisch. Der Mantel der Gerechtigkeit, den Christus, den Gott uns anzieht, der zieht ins Innere des Menschen. Er zieht ins Herz. Er verändert das Herz. Er macht dich neu zu einer neuen Kreatur. Er dringt durch. Das ist nicht nur ein Mäntelchen. Und wichtig ist, Gott zieht es dir an. Er zieht es dir an. Oder, ihr kannst es auch so verstehen, er reicht dir den Mantel und du darfst ihn anziehen. Ja. Epheser 6 sagt auch, er ist wie ein Schutzpanzer, dieser Mantel, ne? Die Vorwürfe des Satans, die prallen daran ab. So, jetzt kommt aber was ganz Wichtiges. Dieser Mantel der Gerechtigkeit, was ist das für eine Gerechtigkeit? Was ist das für eine Gerechtigkeit? Der Mantel der Gerechtigkeit, den Gott dir anzieht. Das ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus allein. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Nur so kannst du im Lichte Gottes bestehen. Gott schaut auf seine eigene Gerechtigkeit, wenn er dich sieht. Er schaut auf die Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus, wenn er dich anschaut. Das ist deine Rettung. Deshalb kannst du vor ihm bestehen. Wie das jetzt genau geschieht, seht ihr in den kommenden in den beiden Versen hier. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er hat die Sünden der Welt, er hat deine Sünden, er hat deine Ungerechtigkeit. Der gerechte Stab für die Ungerechten heißt es ja. Er hat deine Ungerechtigkeit und die Ungerechtigkeit der Welt auf sich geladen. Ja? Den ganzen Müll, den du in deiner Seele hast, den ganzen Müll in deinem Herzen hat er aufgesaugt wie mit einem Staubsauger und auf sich geladen. Er war die Mülldeponie der Welt. Deine Mülldeponie. Und deshalb bist du frei von dem Dreck. Du bist frei. Er hat es weggenommen. Und deshalb stehst du in dem Mantel der Gerechtigkeit vor Gott. Da ist kein Schatten. Wenn Gott dich ansieht, sieht er keinen Schatten. Wenn er dich in Christus anschaut, das ist ja auch, was in das Bild hineinpasst. Ne? Du bist umhüllt von dem Mantel der Gerechtigkeit. Du bist umhüllt von Christus. Du bist in Christus. Dann schaut Gott die Gerechtigkeit Christi an, wenn er dich sieht. Das ist kein Makel. Kein Makel. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Und das alles, und das ist der letzte Satz, und das alles durch den Glauben. Das, was da steht, geschieht, wenn du glaubst. Ich zitiere Römer 1. Zitiere Römer 1, 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist Gottes Gerechtigkeit, die Gott sieht, wenn er dich anschaut. Amen.